Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Aktienkurse steigen wieder. Nach ein paar schlechteren Tagen ging es wieder aufwärts, vor allem an der Wall Street. Sind es die sogenannten Trump-Trades? Positionieren sich die Investoren für die zweite Amtszeit des Republikaners? Was heißt das für europäische Aktien? USA top, Deutschland und Europa flop? Wir ordnen die Lage ein. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, USA top, Deutschland und Europa flop. Mit Blick auf die Wirtschaftsdaten könnte man das meinen und mit Blick auf die großen Börsenindizes ist zumindest klar, wer die Nase vorn hat. Geht das so weiter?
Ja, Jessica, das ist natürlich eine ausgesprochen gute Frage. Vor dem Hintergrund, dass die Pläne, die Maßnahmen und die Ziele von der amerikanischen Administration, zumindest der, die jetzt ab Januar dann im Amt sein wird, nicht übereinstimmen. Insofern hat es tatsächlich zuletzt sehr gute Konjunkturdaten aus den USA gegeben. Der GDP Now, der Fed Atlanta, steht auch immer noch bei 2,5%. Also das sieht alles sehr ordentlich aus. Trump hat angekündigt, er will deregulieren, Steuern senken. Das wird wahrscheinlich zu mehr Investitionen und Wachstum führen. Auf der anderen Seite reden wir aber über Migration, den Arbeitsmarkt und vor allen Dingen natürlich die Zölle. Und die Zölle führen dann wirklich dazu, dass auch auf der amerikanischen Seite der ein oder andere sich Sorgen macht, wie sehr denn diese Zölle dann zunächst mal die Preise treiben können, auch die Inputpreise für amerikanische Produzenten. Und insofern springen wir da im Moment noch hin und her, was überwiegt, was wird Trump wirklich tun in seinen ersten Tagen. Er hat jetzt seinen neuen Finanzminister nominiert, jemand von der Wall Street. Also insofern sieht das danach aus, als würde er da etwas moderater auftreten, aber man weiß es eben nicht. Man weiß auch nicht, wie viel Verhandlungsmasse denn damit verbunden ist. Lass mich noch ein Wort zu der europäischen Seite sagen. Hier sieht es natürlich tatsächlich traurig aus, was die Konjunktur angeht. Vor allen Dingen Deutschland liegt wirklich am Boden. Die Stimmungsindikatoren waren noch mal schlechter. Der IFO-Index war noch mal schlechter. Wir kriegen quasi eine schlechte Nachricht nach der anderen. Und deswegen ist im Moment das Interesse sicherlich an den Vereinigten Staaten so hoch.
Bevor wir da gleich noch mal die einzelnen Punkte uns genauer anschauen. Lass uns noch mal kurz auf die jüngste Rallye oder die Rallye der vergangenen Monate schauen. Wir haben ja selber oft über die glorreichen Sieben gesprochen, die Magnificent Seven, mittlerweile kann ich es sogar aussprechen, und ihren großen Anteil, ihren Einfluss auf die Märkte und vor allen Dingen eben auch den Anteil an der Rallye. Ist das immer noch so extrem, auch jetzt noch?
Ja, es ist nicht mehr ganz so extrem, wie es vielleicht in den letzten Monaten oder man müsste schon fast sagen Jahren gewesen ist. Aber die Magnificent sind natürlich immer noch die Unternehmen, die mit Abstand die höchste Marktkapitalisierung haben und schon allein deshalb den Markt so stark bewegen. Sie haben aber auch die höchsten Gewinne eingefahren, auch die Gewinnerwartungen für die nächsten Quartale sind hier deutlich höher als für den S&P 500 in der Breite, also quasi die anderen 493 Unternehmen. Und deswegen ist immer die Frage, können sie die Erwartungen dann nochmal übertreffen? Das haben sie zuletzt geschafft, auch in den letzten Quartalen. Und wenn das weiterhin der Fall ist, sollten sie auch sehr gut performen können.
Aber das ist ja wirklich extrem, wie hoch der Anteil an dem S&P 500 Gewinn ist. Wir reden von 7 Werten und die anderen 493 hinken quasi hinterher. Du hattest da in der PAM ja konkrete Zahlen. Hast du die vielleicht auch nochmal für uns?
Ja, Jessica, in der Tat. Die Magnificent Seven, wie sie so schön genannt werden, sind in den letzten 2 Jahren um rund 150% angestiegen, während die anderen 493 Werte des S&P 500 es laut Bloomberg gerade mal auf 35% geschafft haben. Also hier sieht man natürlich schon eine deutliche Outperformance.
Ja, wird spannend, wie das dann unter Trump weitergeht. Sind die Tech-Werte da eher Gewinner oder Verlierer? Oder kann man das bei den Magnificent Seven so allgemein gar nicht sagen? Es ist ja auch ein Chip-Konzern dabei.
Nein, pauschal kann man das sicherlich nicht sagen. Donald Trump hat sehr unterschiedliche Meinungen zu den einzelnen Titeln. Will da jetzt keinen raus. Aber abgesehen davon gibt es auf der Seite der Biden-Administration ja Bestrebungen, die Marktmacht dieser großen Technologiekonzerne, ich will nicht sagen zu brechen, aber doch etwas einzuschränken, sie zu zwingen, Teile, Unternehmensanteile abgeben zu müssen. Da ist eben tatsächlich völlig offen, ob Trump dabei bleibt. Er hat schon mal angedeutet, auch mit seiner Administration oder seiner in Zukunft Administration, dass man das eher nicht tun möchte, weil man glaubt, dass man damit eher die chinesische Konkurrenz stärken könnte. Also vor dem Hintergrund könnte es sein, dass tatsächlich die neue Administration, die neue Regierung in den USA etwas freundlicher sogar noch zu den Magnificent Seven ist.
Auf jeden Fall ein weiterhin spannendes Thema. Es ist ja rund um den US-Präsidentschaftswahlkampf, den Wahltermin und dann eben auch danach viel von den Trump-Trades zu hören und zu lesen gewesen. Was steckt denn da dahinter?
Ja, die Trump-Trades gehen auf der einen Seite natürlich Währung und Zinsen. Das ist mal der erste Punkt hier. Wie gesagt, die Maßnahmen, Zölle im Arbeitsmarkt, die Donald Trump angekündigt hat, sind eher inflationär. Das gleiche gilt für die Steuersenkungen. Alles treibt das Preisniveau ein Stück weit nach oben. Damit müsste der Zins höher bleiben. Die Fed kann voraussichtlich weniger die Zinsen senken, als das noch im September und Oktober vom Markt erwartet worden war. Das wiederum macht den Dollar dann relativ stark, weil die Konjunktur eben in Europa so schwach ist und weil die Europäische Zentralbank die Zinsen wahrscheinlich noch mehr senken muss. Hier gehen ja erste Spekulationen für den Dezembertermin sogar von 50 Basispunkten aus und dass die Fed vielleicht pausieren könnte. Mal schauen, ich glaube beides nicht, aber der Markt diskutiert zumindest in eine solche Richtung. Und dann sind es auf der Aktienseite natürlich die Sektoren, die stark von Deregulierung profitieren können. Da ist sicherlich vorne zu nennen der ganze Bereich von Öl und Gas, der hier von Trump stärker unterstützt werden wird, als das von den Demokraten der Fall gewesen ist. Darüber hinaus reden wir über Gesundheit, wir reden über Financials, also Banken und Versicherungen, Finanzdienstleister. Wir reden aber auch über die Industrie, wo Deregulierung, Vereinfachung von Investitionen sicherlich helfen wird, diesen ganzen Sektor nach vorne zu bringen. Denn auch die USA ist ja bestrebt daran, die Infrastruktur zu modernisieren und dort eben in großem Maß zu investieren.
Du hast ja eingangs schon gesagt, dass die USA wirtschaftlich sehr gut dastehen. Man geht ja jetzt von einem weiteren wirtschaftlichen Aufschwung unter dieser Regierung Trump auch aus, durch Steuersenkungen etc. pp. Wie stehen denn die Unternehmen aktuell da? Wir haben ja die Bilanzsaison gerade abgeschlossen.
Ja, ich würde sagen, sehr ordentlich. Man darf dabei nicht vergessen, wenn die Inflation ein bisschen höher bleibt, wir glauben jetzt nicht, dass die Inflation nach vorne wieder dramatisch ansteigt, aber sie wird eben weniger schnell zurückgehen, als das vorher erwartet worden war. Und das hilft natürlich dann auch den Unternehmen und den Unternehmensgewinnen, die ja nominal gerechnet werden. Insofern die gerade abgelaufene Berichtssaison ein sehr, sehr positives Ergebnis aus meiner Sicht gebracht. Die Gewinne sind um insgesamt 9% gestiegen. Überrascht haben sie um knapp 8% nach oben. Also das ist schon sehr ordentlich. Es kann sein, dass wir mal einen kleinen Softpatch jetzt Richtung Jahreswechsel sehen werden. Aber insgesamt sind auch die Erwartungen für das neue Jahr sehr, sehr gut. Für 2025 werden Gewinnentwicklungen von 15% plus im S&P 500 erwartet, was sicherlich eine starke Zahl ist.
Allerdings, schauen wir auf Europa. Du hast, glaube ich, von einem Trauerspiel gesprochen. Da sieht es ja wirtschaftlich wirklich nicht gut aus. Heißt das dann auch, dass europäische Aktien generell kein Trump-Trade sind? Eben auch gerade mit Blick auf Strafzölle?
Ja, die großen Unternehmen können sich sicherlich besser darauf einrichten. Viele haben ja auch schon gesagt, dass eine Trump-Administration und potenzielle Zölle sie nicht sehr beeinträchtigen werden, weil eben Produktionsstätten in den USA vorhanden sind. Man sieht das auch, wenn man beispielsweise auf den Stock 600 guckt. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen alte Zeitung, Vergangenheit, nach hinten geguckt. Aber auch hier sind die Gewinne insgesamt um über 8% gestiegen und haben um 6% nach vorne überrascht. Aber wie gesagt, wenn die großen Unternehmen sich darauf einstellen können, mehr in den USA investieren, dann haben natürlich vor allen Dingen die kleineren und mittleren Unternehmen in Europa Thema. Sie können nicht so ausweichen wie die großen Unternehmen. Und insofern werden Zölle hier sicherlich für Europa und auch für Deutschland, sehr offene Volkswirtschaften, eine große Herausforderung.
Das heißt, es wird eher die Nebenwerte an der Börse dann auch treffen als die Dickschiffe, wenn wir auf den Aktienmarkt schauen.
Ja, Jessica, es wird schon die mittleren und kleinen Unternehmen treffen, die eben gar nicht so ausweichen können, wie es die großen schon getan haben oder immer noch tun. Die kleineren Unternehmen sind dann Zulieferer und sind sehr viel mehr auf den Binnenmarkt konzentriert als die großen Unternehmen, die eben über 80% Umsatz im Ausland machen. Viele DAX-Konzerne liegen bei 90%+ im Ausland. Da macht die deutsche Konjunktur natürlich kaum noch etwas aus.
Gewinne im DAX ist ein gutes Stichwort oder in dem Fall eher ein schlechtes, weil extrem schwache Zahlen haben wir ja zuletzt von den großen Autobauern gesehen, begleitet von sehr negativen Schlagzeilen, Werksschließungen, Personalabbau, drohende Dividendenkürzungen und dann auch noch die Strafzölle. Man hat das Gefühl, schlechter als die Autobauer steht überhaupt keine Branche da. Die trifft es am härtesten mit der lahmenden Konjunktur und dem neuen Präsidenten in den USA.
Ja, Jessica, das ist tatsächlich so, dass die deutsche Automobilindustrie, insgesamt die europäische, aber vor allen Dingen auch die deutsche, hier sehr hart getroffen sind. Es sind daneben natürlich verschiedene Sektoren, die energieintensiv sind. Auch da gibt es ja Hiobsbotschaften, wenn man die Grundstoffe sich anguckt, Chemie, Stahl etc., wo eben die Einschläge doch ziemlich groß sind. Aber du hast recht, die Automobilindustrie ist für Deutschland zentral. Sie macht rund ein Fünftel der Wertschöpfung in Deutschland aus, also durchaus erheblich, weil natürlich die Löhne auch sehr gut sind. Und hier ist der Standort insgesamt in einer kritischen Situation. Wir haben schon vor vielen Jahren aufgegeben, Massenproduktion in Deutschland zu haben, aber es wurden immer noch die wirklichen Luxusautos hier da hergestellt. Und insofern gibt es jetzt verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass die deutsche Automobilindustrie hier in Schwierigkeiten geraten ist. Die Politik, die Zölle, hattest du schon angesprochen. Wir haben ja ein ähnliches Phänomen auch mit China. Die Chinesen selbst kaufen mittlerweile ihre eigenen Autos, weil die deutlich aufgeholt haben und eben in erheblich weniger großem Maß deutsche Automobile, auch deutsche Luxushersteller schwächeln in der Volksrepublik China, die ja Riesenabsatzmarkt für die deutschen Hersteller gewesen sind. Europa droht China mit Zöllen, China ergreift möglicherweise dann Gegenmaßnahmen. Wir haben Donald Trump, der hier Zölle androht, wo die USA ja die größte Exportdestination sind. Natürlich gibt es auch Hersteller, deutsche Autohersteller in den USA. Möglicherweise wird die Europäische Union dann Gegenzölle erheben. Also dann trifft es die gleich doppelt. Wir haben aber sicherlich auch eine Industrie, die zu spät auf Überkapazitäten und auf die Elektrifizierung der Mobilität reagiert hat, dann zum Teil gezwungen wurde durch die Politik, zum Teil gab es Anreize, umzustellen. Jetzt kommt aber die Nachfrage nicht so hinterher und dann müssen dann auch wieder Werke stillgelegt haben, wie wir jetzt auch zuletzt von verschiedenen Automobilherstellern gehört und gesehen haben. Also da kommt einiges zusammen, hausgemacht, innenpolitisch, aber auch außenpolitisch, womit die Automobilhersteller jetzt zu kämpfen haben. Eine große Transformation, sie müssen wirklich Gas geben im wahrsten Sinne des Wortes oder eigentlich auch nicht im Sinne des Wortes, um diese verpasste Elektrifizierung aufzuholen und hier konkurrenzfähige Angebote hinzustellen. Ich befürchte nur, dass das aufgrund der Standortbedingungen und der Energiepreise nicht in Deutschland stattfinden wird. Also wir haben dann ein ähnliches Phänomen, wie wir vorhin schon diskutiert haben. Die Unternehmen weichen aus, aber der Standort Deutschland wird davon kaum profitieren können.
Das klingt alles nicht so besonders gut. Die KGVs sind aber historisch niedrig, im ganz, ganz niedrigen einstelligen Bereich. Jetzt könnte ich ja denken, vielleicht ist das mal eine Kaufgelegenheit, aber ich höre von dir eher warnende Worte. Die Branche muss erst ihre Hausaufgaben machen, oder?
Ja, ich befürchte, dass das so ist. Also es gibt auch schon mal Gründe an der Börse, warum einzelne Unternehmen teuer sind, weil sie eben sehr stark wachsen. Wir hatten ja schon über die Magnificent Seven gesprochen. Da geht das Wachstum sicherlich zurück, aber es ist erwartet zumindest immer noch, deutlich höher als beim Rest des S&P 500. Und bei den Automobilwerten haben wir eben eine Preiswerte in Europa, eine Preiswertebewertung, weil eben strukturelle Probleme vorhanden sind, die zuerst mal gelöst werden müssen. Mhm. Und du hattest ja schon angesprochen, Jessica, es gab erhebliche Gewinneinbrüche. Auch das muss zuerst mal gestoppt werden. Da ist im Moment noch nicht wirklich erkennbar, außer über Kosteneinsparungen, wie das gelingen kann. Und insofern wäre ich im Moment noch etwas zurückhaltend auf diesem Niveau. Ich würde schon sagen, dass die Premium-Hersteller natürlich echte Marken sind. Aber sie müssen jetzt auch die Kurve kriegen und ein Angebot hinstellen, was die Leute wirklich wieder fasziniert.
Wenn wir nochmal kurz vergleichen, also in USA läuft es deutlich besser als in Europa. USA top, Europa eher flop, auch an der Börse. Muss ich als langfristige Anlegerin mein Depot jetzt Trump-fest machen? Muss ich ein bisschen nachjustieren, mir bestimmte Branchen jetzt nochmal genauer anschauen? Oder ist es im Zweifel schon gelaufen, weil die Börse alles vorweggenommen hat und es ist eigentlich ein bisschen zu spät, sich auf Trump vorzubereiten? Und muss ich das überhaupt als langfristige Anlegerin?
Jessica, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass wir noch nicht so genau wissen, was Trump denn jetzt alles umsetzen kann. Ich glaube, das ist im Moment das große Rätselraten. Tatsächlich wird er dann ab dem 20. Januar und wahrscheinlich in den ersten 100 Tagen versuchen, hier die Dinge zu machen. Dann werden wir sehen, ob die Zölle zumindest in der Höhe und in der Breite auch eine Drohung waren, um Deals abzuschließen oder ob er sie wirklich so einführen wird. Insofern glaube ich, dass noch nicht alles eingepreist ist. Und man natürlich weiterhin auf die Trump-Trades setzen kann, das heißt vor allen Dingen die Vereinigten Staaten, das heißt auch kleinere Werte in den Vereinigten Staaten, weil das Wachstum recht robust ist, weil es Steuersenkungen gibt. Das bedeutet aber auch die Sektoren, die wir ja schon genannt hatten, die von Deregulierungen profitieren. Das würde ich schon für richtig halten. Und in Europa muss man dann eben sehen, welche Sektoren sind hier weniger abhängig als andere, welche sind eben sehr stark vom Export in die USA abhängig, welche sind dann auch in Europa eher auf den zwar schwachen, aber immerhin leicht wachsenden Binnenmarkt konzentriert. Also da würde ich schon mir zwei, drei Gedanken zu machen, welche Auswirkungen denn eine potenzielle neue amerikanische Administration ab Ende Januar für die Aktienmärkte haben kann.
Das heißt, du würdest sagen, der schöne alte Spruch, der Wall Street ist es egal, wer unter ihr regiert, der stimmt nicht mehr?
Wahrscheinlich ja, aber langfristig eben. Mhm. Also wir können dann durchaus, wenn ich in das erste Halbjahr 25, vielleicht sogar das ganze Jahr hinein gucke, durchaus Volatilitäten erleben. Wir wissen ja auch, dass der künftige Präsident in seinem ersten Term mal gerne über Twitter regiert hat. Also ich habe mir ja diese App daraufhin besorgt, um einfach morgens zu gucken, ob denn irgendwelche Neuigkeiten über Nacht kundgetan wurden. Also insofern muss man wohl mit Volatilitäten rechnen, sicherlich auch mit Überraschungen. Und das kann dann schon die Märkte beeinflussen. Auf lange Sicht sind es natürlich die Geschäfte der Unternehmen, die Unternehmensgewinne, die hier eine Rolle spielen. Und da können die amerikanischen Unternehmen im Zweifelsfalle genauso ausweichen, wie das eben oder wie wir das vorhin über die deutschen Unternehmen beschrieben haben.
Ich bin sehr gespannt, über welche Überraschungen wir dann nach dem 20. Januar so alles reden werden. Bis hierhin jetzt erstmal danke für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.